Ja, die Bibel. Die hat es uns angetan, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auf dem Einladungszettel war ein bisschen frech ein Hamburger zu sehen. Ja, und das war ein ganz besonderer Hamburger, denn statt der Frikadelle war da eine Bibel eingeklemmt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sich keiner beschwert hat, dass das nirgendwo als Provokation empfunden worden ist. Nö, das war irgendwie ganz normal, dass da eine Bibel drin ist. Das haben wir natürlich auch nicht gemacht, damit wir Leute provozieren, sondern wir wollten etwas mit diesem Bild ausdrücken. Eine Bibel an der Stelle, wo normalerweise eine Frikadelle ist. Was haben wir damit ausdrücken wollen? Wir wollten damit sagen, dass man sich mit der Bibel ganz intensiv auseinandersetzen muss, sonst nützt sie nichts. Eine Frikadelle ist ja ein sehr nützliches Teil. Und bei einer Frikadelle ist es auch so. Also wenn man sich nicht sehr intensiv mit einer Frikadelle auseinandersetzt, dann nützt sie einem nichts. Ich kann sie ins Bücherregal stellen, ich kann sie irgendwie einrahmen und an die Wand hängen. Da nützt eine Frikadelle nicht viel. Ich muss sie schon nehmen und ich muss meinen Mund aufmachen, sie reinschieben, sie zerkauen und runterschlucken. Und dann bekomme ich neue Kraft im Körper, werden Kalorien, wird Energie zugeführt. Und es kann weitergehen, ich kann wachsen. Vor einem Jahr gab es schon einmal einen Gottesdienst speziell zum Thema Bibel. So, wir haben schon ein bisschen Rückschau gehalten bei der letzten Vorbereitungsrunde und wir hatten so das Empfinden, es wäre gut, einmal nachzusetzen. Denn es ging ja damals darum, um die Frage, ist die Bibel eigentlich glaubwürdig? Kann man der eigentlich trauen? Herausgekommen ist, dass die Bibel ein sehr bemerkenswertes Buch ist. Es ist in Wirklichkeit kein Buch, sondern hier drin, auf diesem kleinen Raum, steckt eine ganze Bücherei. Mit 66 Büchern. 40 Autoren haben daran mitgewirkt. Und das über einen Zeitraum von 50 Generationen. Ein gewaltiges Buch. Eine sehr, sehr lange Entstehungszeit. Und eine unglaubliche Vielfalt. Gedichte, Biografien sind hier drin. Man findet hier eine sehr große Vielfalt. Und doch hat man das Gefühl, es ist ein roter Faden drin, klang schon an in dem, was gesagt worden ist. Eigentlich erstaunlich bei einem Buch, das über 1500 Jahre entstanden ist, mit 40 Autoren, dass da ein roter Faden zu erkennen ist. Erstaunlich. Und erstaunlich auch, man hat den Eindruck, es sind zwar 40 Autoren, aber in Wirklichkeit steckt noch irgendwie eine höhere Macht dahinter. Etwas, das alles zusammengefügt hat und zu einem großen Ganzen gemacht hat. Das Thema, das innere Thema der Bibel ist ein zweifaches. Es ist der lebendige Gott und es ist das menschliche Herz. Es gab gute Argumente in dem Gottesdienst damals, vor einem Vierteljahr. Zum Beispiel die vielen Voraussagungen, die im Alten Testament zu finden sind und die sich im Neuen Testament erfüllt haben. Ja, sie ist glaubwürdig. Das setze ich voraus in diesem Gottesdienst, da werde ich nicht mehr sehr viel darüber sagen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich etwas darüber sagen soll, wie geht man eigentlich praktisch an die Bibel ran? Wie macht man das? Wie liest man eine Bibel? Sehr, sehr viele gehen an die Bibel heran, wie es der Bill gemacht hat, vor 30 Jahren oder was war, 35, 40, 50. Was? 26 Jahren, okay, gut. Frühes Mittelalter. Ja. Sie fangen vorne an. Das ist so, als wenn ich in die Bücherei gehen würde und mir anfange beim ersten Regal an der Tür und das erste Buch herausgreife und dann fertig bin beim letzten Regal, beim letzten Buch. Ich habe besondere Bedürfnisse. Ich gehe erstmal zum Bibliothekar und sage, ich möchte gern das und das erfahren. Und so gibt es auch es gibt einfach Tipps, die man geben kann beim Bibellesen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wer etwas darüber erfahren möchte, der kann viele hier in der Gemeinde ansprechen und fragen. Auch Gerd König ist dazu sicher gerne bereit. Auch die beiden, die hier vorne standen, gerade eben von ihrem Leben berichtet haben, die können praktische Hinweise geben. Wie kann ich eigentlich Bibel lesen? In der Predigt soll es darum nicht gehen. So, jetzt habe ich es eingegrenzt. Die Anschlussfrage an die Predigt von damals und den Gottesdienst von damals ist, wenn sie glaubwürdig ist, die Bibel, was kann ich von diesem Buch erwarten? Was soll ich mit der Bibel anfangen? Denn glaubwürdig sind ja auch andere Bücher. Wir haben alle glaubwürdige Bücher zu Hause. Ich denke an das Telefonbuch oder den Duden oder den IKEA-Katalog. Alles glaubwürdige Bücher. Ich möchte darum meiner Predigt vier Teile geben. Habt ihr vier Teile gegeben, möchte ich sagen. Erstens, die Bibel ist lebendig. Zweitens, sie enthüllt das Herz des Menschen. Drittens, sie enthüllt das liebende Vaterherz Gottes. Und viertens, sie macht lebendig. Also jetzt nicht denken, es ist eine Wiederholung drin, ist keine Wiederholung drin. Erstens, sie ist lebendig und viertens, sie macht lebendig. Das ist ein gewisser Unterschied. Zum ersten Punkt, sie ist lebendig. Bücher, egal was für Bücher ihr zu Hause stehen habt, sie können alles Mögliche sein. Interessant oder langweilig, Sachbücher, Belletristik. Aber in jedem Fall sind diese Bücher tot. Klar, sie bestehen aus Papier, wenn man sie unter das Mikroskop legen will, ist es tot. Also es ist kein Leben mehr drin, zwar mal ein Baum, aber der ist jetzt gefällt und verarbeitet. Sie bestehen aus Papier und aus Farbe. Wir können mit diesen Büchern nicht kommunizieren. Wir können sie nur lesen und vielleicht darüber nachdenken. Wir schlagen sie auf. Wir bemühen uns herauszufinden, was der Verfasser, der vor zig Jahren mal hier was zusammengeschrieben hat, uns wohl sagen möchte. Aber wir wissen, der Verfasser, der kennt uns gar nicht. Der weiß gar nicht, wer wir sind und wie wir drauf sind und was wir hören müssen. Das Buch ist tot. Bücher lesen ist deswegen so ein bisschen wie CSI. Ich weiß nicht, kennt ihr CSI? Nein, Baptisten gucken sowas nicht. Da es geht irgendwie immer nach dem gleichen Muster, ein Verbrechen geschieht und eine Leiche bleibt übrig. Und die Leiche kommt auf den Tisch und dann sind kluge Leute, die die Leiche auseinandernehmen, um herauszubekommen, kann diese Leiche uns verraten, wer der Täter war. Sehr spannend. Aber so gehen wir im Grunde genommen mit Büchern um. Wir nehmen sie, schlagen sie auf und gucken, was sie uns verraten können. Aber das Buch selber will gar nichts. Ja, das ist einfach nur ein Gegenstand. Alles kommt bei CSI auf das Können des Pathologen an. Je älter die Leiche ist, je schwieriger ist die Sache. Es gibt Leute, die gehen mit der Bibel um, als wären sie Pathologen. Und die Bibel wäre eine sehr alte Leiche. Nur noch ein paar Knochen übrig. Und dann wundern sie sich, dass ihnen die Bibel nichts sagt. Also, wenn jemand mit mir so umgehen würde, als wäre ich eine alte Leiche, dem würde ich auch nichts sagen. In Wirklichkeit ist die Sache fast andersherum. Fast andersherum. Und das ist eben mein erster Punkt. Die Bibel ist im Unterschied zu allen anderen Büchern ein lebendiges Buch. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Diesen Satz habe ich der Bibel selber entnommen. Dieser Satz ist zu entnehmen der zweiten Abteilung in der Bibel, dem Neuen Testament. Im Neuen Testament finden wir einige Lebensberichte von Jesus, genannt Evangelien. Dann noch ein Bericht über die Entstehung der ersten Gemeinde, die Apostelgeschichte. Und dann kommt eine ziemlich lange Sammlung von Briefen. Und einer dieser Briefe ist der Hebräerbrief. 4. Kapitel, Vers 12, der erste Teil, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Also die Bibel ist lebendig und sie ist das Wort Gottes. Das beides macht sie einzigartig, unvergleichlich. Die Bibel ist ein lebendiges Wort von Gott. Es ist ein bisschen wie beim Telefon. Wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich anfange zu lesen, dann kann ich erwarten, dass am anderen Ende jemand den Hörer abgenommen hat und mit mir im Gespräch ist. Es ist der lebendige Gott. Die Geburtstagskinder haben einen Satz mit auf den Weg bekommen für ihr neues Lebensjahr. Ich will mal schauen, ob ich es ganz schnell finden kann. Psalm 139, Vers 3. Da steht, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Wer ist dieser Du? Es ist der lebendige Gott. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann darf ich wissen, ich bin mit diesem lebendigen Gott im Gespräch, der alle meine Wege sieht, der meine Gedanken kennt, der weiß, wie ich drauf bin, was mir gelungen ist und was mir nicht so gut gelungen ist. Mit ihm bin ich im Gespräch. Normalerweise sind Gott und wir ja geschiedene Leute. Wir können ihn nicht sehen. Und wenn? Wahrscheinlich wollten wir es auch nicht. Andererseits ist er die Quelle des Lebens. Er ist der Schöpfer. Wir brauchen Zugang zu dieser Quelle. Wir brauchen Nahrung für die Seele, wie es am Anfang angeklungen ist. Und es gibt diese Quelle. Es gibt Gott. Er ist lebendig. Er ist echt. Er ist die Quelle. Und die Quelle hat, ist auch wieder so ein Bild und es hängt natürlich an vielen Stellen, aber ich möchte mal sagen, diese Quelle hat einen Abschluss und das ist die Bibel. In der Bibel strömt uns lebendiges Wasser entgegen aus der Quelle Gottes. Auch heute, in der postmodernen Welt, wo wir so viele Erfahrungen gemacht haben und wo wir inzwischen zu der Erkenntnis, die für alle Zeiten gilt, leben, es gibt gar keine Wahrheit. Es ist alles relativ. Auch in der postmodernen Welt. Ich muss sagen, dass ich das Wort von der Postmoderne nicht mehr ganz so gut hören kann. Fast, möchte ich sagen, es hängt mir ein bisschen zum Hals raus. Die Bibel veraltet nie. Wenn das nur ein Buch wäre, ein totes Buch, das vor 2000, 3000 Jahren geschrieben worden wäre, dann würde die Bibel veralten. Dann wäre sie eben tot und wir wären heute schon viel, viel weiter. Wir können die Bibel nicht überholen mit unseren Gedanken und unseren Philosophien. Sie befasst sich mit zwei Objekten, die sich nie verändern in ihrem Grundbestand, die im Wandel der Zeit immer gleich bleiben. Die Bibel beschäftigt sich mit dem lebendigen Gott, der selber aus dir spricht und mit uns lebendigen Menschen, mit unserem Herzen. Und das ist trotz Internet, trotz Fernsehen, Auto, Flugzeug, Presse, genauso wie zur Zeit Jesu. Gott ist echt. Und deswegen ist Friede mit ihm genauso wichtig wie eh und je, heute genau wie vor 2000 Jahren. Der jetzt lebende Gott redet zu mir durch die Bibel. Der postmoderne Mensch braucht die Bibel genauso wie der Mensch aus dem Mittelalter oder aus der Steinzeit. Weil sie die einzige Stelle ist, durch die Gott mit mir redet. Die Verbindung mit dem lebendigen Gott, die habe ich in der Bibel und deswegen ist sie für, damit sie ein bisschen länger aushält. Sagt einer, Gottes Stimme, die höre ich im Wald. Ach, da haben wir die Folien vor Augen. Was war das schön, so dieser Spazierweg in den Wald hinein. Da so ein Bänkchen zum Ausruhen, ach, da kann man doch Gott auch auf seine Weise erleben und ihn hören. Das stimmt nicht. Das ist eine Einbildung. Ja, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Also wenn ich in den Wald gehe, dann spüre ich etwas von der Größe Gottes und von seiner Kreativität. Aber ich erfahre nichts über seine Liebe und ich erfahre nichts über mein Herz. Gibt es nur in der Bibel. Die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Und wenn Gott redet, dann ist das immer ein schöpferisches Reden. Da entsteht was, da verändert sich was. Und deswegen ist Bibellesen in ganz, ganz hohem Maß persönlichkeitsverändernd. Wenn ich die Bibel in die Hand nehme, aufmache, lese, dann kann ich nicht der Alte bleiben. Ich verändere mich. Will hat sich verändert. Rainer hat sich verändert. Ich habe mich auch verändert in den Jahren. Das merke ich nicht unbedingt selber, aber meine Umwelt schon nach einiger Zeit. manchmal merke ich selber, dass da einer mit mir redet, wenn er den Finger immer auf die gleiche Sache legt. Das passiert sogar ziemlich oft. Mehrere Tage hintereinander, unbeabsichtigt, ungeplant, ich schlage die Bibel auf und jedes Mal legt Gott den Finger auf den gleichen Punkt in meinem Leben. Es ist ein lebendiges Wort, ein lebendiges Buch. Der jetzt lebende Gott sagt mir was. Was soll ich von der Bibel halten? Was soll ich mit ihr anfangen? Ich sage, Mensch, lies sie doch. Nimm sie doch, mach sie auf, lies sie. Ja, aber ich habe keine theologische Ausbildung, keine Bibelpathologenausbildung sozusagen. Mach nichts. Brauchst du auch nicht. Denn sie ist ja auch keine Leiche, sondern sie ist die Stimme des lebendigen Gottes. Ja, aber wenn ich das tun würde, das wäre ja Heuchelei. Ich glaube gar nicht an die Bibel. Muss ich nicht zuerst an die Bibel glauben, dass sie Wort für Wort stimmt? Du brauchst keine Vorleistung, wenn du die Bibel aufmachen willst und sie lesen willst. Du brauchst auch keine fromme Vorleistung, um in ihr Gottes Stimme zu hören. Auch nicht die des Glaubens. Fang an zu lesen und dann tritt dir aus den Seiten der Bibel der Herr entgegen. Und wenn du durch bist, dann hast du vielleicht einen Heiland gefunden, einen Heilmacher deines Lebens. Zweiter Punkt, sie enthüllt das Menschenherz. Ja, das ist eigentlich, ich habe nur den ersten Satz von diesem Vers vorgelesen, beim ersten Teil, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und es geht weiter. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist das Grundthema der 66 Bücher der Bibel. Das Herz des Menschen. Sie sagt darüber etwas Unerhörtes. Etwas, das sonst nirgends steht. Sie deckt auf, sie enthüllt. Die Bibel ist nicht nur ein lebendiges Buch, sie ist auch ein scharfes Buch. Ein gefährliches Buch. Sie ist es, die das Seziermesser ansetzt. Nicht zum Verstümmeln, aber um unsere Fassade von unserem Innersten zu trennen. Manchmal glauben wir ja unserer Fassade selber. Die Bibel trennt unser Innerstes von unserer äußeren Fassade. Das ist die Aussage hier. Sie legt alles bloß. Wo etwas enthüllt wird, da muss etwas zuerst verhüllt worden sein. Eine Unterschlagung gewesen in einem großen Konzern. Und dann wurde es verhüllt und dann kommt der Spiegel und enthüllt das Ganze. Bringt es an die Öffentlichkeit, ans Licht und alle können es sehen. Da hat man erstmal etwas zugedeckt, etwas verborgen. Enthüllungen können deswegen sehr, sehr peinlich sein. Wir erleben zurzeit mehrere Enthüllungen, die im Gange sind. Ich sage nur Peter Hartz oder Katzaf, der Präsident Israel, der sich jetzt mit Enthüllungen auseinandersetzen muss. Ja, da macht einer dunkle Geschäfte. Ich glaube, Peter Hartz hasst den Spiegel und auch die Bild-Zeitung und die ganzen anderen Medien. Genau aus demselben Grund, warum sie gekauft werden. Es wird enthüllt. Aber in der Bibel, da ist nicht Katzaf an der Reihe oder Peter Hartz, sondern da bin ich selber an der Reihe. Die Bibel veraltet nicht. Sie befasst sich mit dem Menschen und der ist immer der gleiche geblieben. Ich glaube, darum hassen die Menschen die Bibel, weil ihnen ihre Enthüllungen peinlich sind. Kriegt ja sonst kein anderer mit, es wird nicht veröffentlicht in der Zeitung, aber allein das, dass sie enthüllen, dass sie uns ein ungeschöntes Bild von uns selber gibt, all diese Untiefen in unserer Seele, in unserem Verhalten, das passt uns nicht. Da lassen wir sie zu. Da schießen wir sie ab. Da nehmen wir sie auseinander, behandeln sie wie eine tote Leiche. Die Bibel enthüllt, dass mit dem Sündenfall eine allgemeine Verhüllung stattgefunden hat. Gott ist verhüllt worden. Der Teufel ist verhüllt worden. Der Umstand, dass wir nicht in erster Linie postmodern sind, sondern dass wir Sünder sind, so entlarvt uns die Bibel. Die Bibel sagt es nicht nur, sondern sie macht es einleuchtend, dass es auch mir einleuchtet, dass es auch mir wirklich enthüllt ist, wer ich bin. Getrennt von Gott. Meilenweit weg. Hier wird das Wesen der Welt enthüllt. Was ist die Welt? Es ist eine Familie Gottes, die aber grausam, grausam zerstört ist. Schrecklich zerstört. Und jede Ausgabe der Weinheimer Nachrichten macht, führt uns vor Augen, ist eine Berichterstattung aus der zerstörten Gottesfamilie. Die Bibel ist lebendig und sie enthüllt unser menschliches Herz. Außerdem, dritter Punkt, sie enthüllt noch etwas anderes. Sie enthüllt die Liebe Gottes. Dass es einen Gott gibt, ist klar. Ich weiß nicht, wenn man sich wirklich die Schöpfung vor Augen hält, die Schönheit, die Vielfalt, die Komplexität meiner Gedanken, meiner Gefühle, das kann nur ein Schöpfer gewesen sein. Aber das ist ein liebender Gott, der Vater einer großen Familie sein will. Das ist seit dem Sündenfall verhüllt. Wenn einer sagt, Gott ist Liebe, der spekuliert. Der denkt sich was in seiner Fantasie zurecht. In den Schlagzeilen der Zeitung kann ich davon nicht viel erkennen. Da gibt es ein Hauen und Stechen. Wenn einer sagt, Gott ist Liebe, dann spekuliert er, es sei denn, er ist Bibelleser. Und ich habe hier einen Satz aus der Bibel genommen an dieser Stelle, die ich schon einige Male genommen habe. Vielleicht denkt der ein oder andere, das wiederholt sich aber ziemlich. Aber ich habe sehr bewusst diesen Satz noch einmal genommen, weil sie sehr deutlich macht, dass Gott ein liebendes Vaterherz für Menschen hat. Und ich möchte, dass wir nicht einfach so diesen Satz lesen, sondern dass wir es als ein Wort Gottes lesen, an uns speziell. Es ist für uns bestimmt, Gott sagt uns, der lebendige Gott sagt uns das jetzt. Er ist am Telefon. Wir haben den Hörer am Ohr. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Und bei Welt, da dürfen wir gerne unseren Vornamen einsetzen. Denn wir sind ja mitgemeint, wir sind ein Teil dieser Welt. Denn also hat Gott den Klaus geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In einer Person, in Jesus Christus, von dem wir in der Bibel lesen, den die Bibel auch zum Thema hat, wird die Liebe Gottes klar und unmissverständlich sichtbar. Da kann man nicht drüber streiten. Das ist einfach so klar und so evident. In dieser Person, in Jesus Christus, wird die Liebe Gottes sichtbar. Er ist die Liebe Gottes in Person. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er bereit ist, etwas zu geben. Liebe zeigt sich immer darin, dass sie bereit ist, etwas zu geben. Eine Liebe, die nicht bereit ist zu geben, die wage ich in Frage zu stellen. Da ist es nicht weit her. Die Liebe zeigt sich. Liebe zeigt sich darin, dass er bereit war, nicht weniger als sein Leben für uns, für mich, für uns alle, für jeden Einzelnen von uns herzugeben. Nachzulesen in der Geschichte von der Kreuzigung, vom Sterben Jesu, zum Beispiel, wenn wir anfangen wollen, im Matthäusevangelium, die Kapitel 26 bis 28. Hier gibt es was zu sehen. Hier ist Enthüllung. Die Liebe Gottes in Christus Jesus, diese Liebe ist stark. Sie ist so stark, dass sie Tote auferwecken kann. Die Liebe ist lebendig. Sie enthüllt das Herz des Menschen, aber sie enthüllt auch das liebende Vaterherz Gottes. Er gab seinen Sohn, damit wir leben können. Und außerdem, sie macht lebendig, die Bibel. Macht lebendig. Die Zeitungen sind voller Enthüllung, ganz besonders bestimmte Zeitungen, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen muss. Wir wissen sie alle. Enthüllungen in der Zeitung sollen tot machen. Das ist der Zweck. weil das wollen die Leute lesen. Die Enthüllungen der Bibel bewirken das Gegenteil. Sie machen lebendig. Sie befriedigen nicht unsere Gier nach Skandalen, sondern sie befriedigen unser Hunger nach Leben. Paulus, der bekannte Apostel aus dem ersten Jahrhundert, ist wegen seiner Botschaft nicht nur ausgelacht worden, sondern er ist mit Morddrohungen überschüttet worden. Man hat auch wirklich versucht, ihn ins Jenseits zu befördern. An einer Stelle in einem seiner Briefe zählt er das alles auf. Es ist eine beachtliche, beeindruckende Liste. Dass das Wort Gottes ausgezischt wird, ist ein ganz alter Hut. Das war auch damals schon so. Grund genug aufzuhören für Paulus. Grund genug, die Bibel auf kleine Flamme zu halten und nicht so viel davon zu sagen, nicht so viel davon zu lesen. Irrtum. Denn die Alternative stellt sich dem Paulus gar nicht. Da denkt er nicht eine Minute drüber nach. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt er folgenden Satz. Denn ich schäme mich des Evangeliums, also der guten Nachricht von Jesus Christus. Wir haben sie heute in der Bibel. Damals hat er die Bibel noch nicht, er hat sie mündlich gemacht. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Wir können die einsetzen, die lebendig macht. Lebendig vor Gott. Alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig, also lebendig macht, alle, die daran glauben. Wir können lebendig werden. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Wir können lebendig werden. Und zwar durch das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus. In Jesus wird die Liebe Gottes enthüllt. Ganz deutlich vor Augen gemalt, speziell im Sterben Jesu am Kreuz. Die Gnade Gottes wird enthüllt. Was ist Gnade? Kennen wir gar nicht mehr. Altmodisches Wort. Gnade ist, wenn jemand bekommt, was er nicht verdient hat. Gnade ist, wenn jemand bekommt, was er nicht verdient hat. Dieses Evangelium ist die stärkste Macht. Im griechischen Text steht hier nicht, es ist eine Kraft Gottes, es steht hier, es ist eine Dynamis Gottes. Ja, das klingt wie Dynamit und das ist es auch. Sprengkraft. Die Welt hat ein Dynamit, mit dem sie töten kann. Und das findet auch statt, weltweit, jeden Tag. Mit Dynamit wird getötet. Eine Zeitung sagt, die Meldung ist Dynamit. Die Bibel hat ein Dynamit, das lebendig macht. Ich möchte noch einmal sagen, diesen Satz aus dem Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist lebendiges Wort von einem lebendigen Gott an lebendige Menschen, die hier versammelt sind. Nicht wegen meines lebendigen Vortrags, sondern weil Gott dahinter steht. Hinter jedem einzelnen dieser Worte steht der lebendige Gott, Herr. Redet mit uns. Er hat heute mit uns geredet. Wenn er fertig geredet hat, dann wartet er auf eine Antwort. So, das nennt man Kommunikation. Das funktioniert so. Es ist die Antwort des Glaubens. Er steht ganz fest dazu, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Keiner muss hier zur Tür rausgehen ohne ewiges Leben. Jeder kann es haben. Er möchte uns Barmherzigkeit und Gnade schenken. Gnade, dass wir das, was wir nicht verdient haben, bekommen. Das Leben in der Familie Gottes. Dass wir Gott als einen liebenden Vater erleben dürfen. Der lebendige Gott steht in diesem Bibelwort vor uns. Und wir brauchen keine großen Versprechen machen, dass wir uns ändern wollen und so weiter, dass von jetzt an alles anders wird in unserem Leben. Jemand hat einmal in so einer Situation gesagt, wie ihm deutlich geworden ist, Gott wartet auf meine Antwort, hat er
der Jesus gesagt, Herr Jesus, in der Bibel steht, dass du gekommen bist von Gott, um Sünder selig zu machen. Ich bin ein Sünder. Ich kann dir auch für die Zukunft nichts versprechen, weil ich einen schlechten Charakter habe. Aber darum, Herr Jesus, weil du das gesagt hast, darum übergebe ich mich dir mit, vom Kopf bis zu den Füßen. Mach mit mir, was du willst. Auf solche eine Antwort wartet unser Herr. Lasst uns einen Moment Stille haben. Danken in unserem Kopf, vernommen, mitbekommen, was auch unsere Gebete erhört. Danke dir für deine Zusage, für dein lebendiges Wort. Danke dir, dass du uns entgegentrittst. Verdient hätten wir es nicht. Amen. Die Bibel ist das einzige lebendige Buch. Ich habe eine kleine Geschichte dazu gefunden, die sich auch im Ostblock abgespielt hat. Zu Zeiten des Kalten Krieges im Jahr 1963 sollte im Moskauer Staatstheater eine Satire mit dem Titel Christus im Frack aufgeführt werden. Und zwar während der gesamten Spielzeit, eine ganze Saison lang, immer wieder dieses Stück Christus im Frack. Die Hauptrolle des Christus spielte der damals bekannte Schauspieler Alexander Rostovtsev. Doch nach der Premiere wurde das Stück sofort abgesetzt. Warum? Was war passiert? Im zweiten Akt der Premiere sollte Rostovtsev die ersten beiden Verse aus der Bergpredigt, also Matthäus Kapitel 5, Vers 1 und 2 zitieren und dann mit dem Ausruf, reicht mir Frack und Zylinder, das Neue Testament wegschleudern. Aber es kam anders. Rostovtsev las weiter. Von den Trauernden, die getröstet werden, von denen, die gesättigt werden, weil sie nach Gerechtigkeit hungern. Der Souffleur wurde ratlos. Im Theater herrschte atemlose Stille. Und Rostovtsev las weiter in tiefer Besinnung und mit großer innerer Spannung, bis er alle 48 Verse von Kapitel 5 im Matthäus-Evangelium gelesen hatte. Dann machte er eine Pause, machte über Kopf und Brust das Kreuzzeichen, wie es orthodoxe Christen tun, und rief laut in die Menge, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Amen.